Nee, das ist mir zu blöd, das schneiden wir raus. Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehr Spieler bei Daran geht die Welt zugrunde, beziehungsweise und oder wie auch immer, Robots and Dragons. Wir haben uns in Anbetracht der Tatsache, dass es wie immer zur Gamescom, und das ist nicht böse gemeint, nichts zu berichten gibt, was auch heißt bei Videospielen, besonders wenn ich auf dieses Jahr gucke, nichts Negatives zu berichten gibt, zumindest nichts zu Negatives, wo man jetzt sagen müsste, oh, da müssen wir drüber reden, Johannes. Und deswegen dachten wir uns, wir schauen auf einen Teilbereich, das war unter anderem Google Stadia, wo es ja in erster Linie um Spiele gehen soll, die eben nicht mehr auf eurem Rechner, auf euren Konsolen laufen sollen, sondern die dann tatsächlich von Google berechnet, einfach auf eurem Bildschirm landen, dass es nur noch kleinere Sachen an eurem Ende gibt. Und die kleinste Kleinigkeit, die es da gibt, über die wir heute reden wollen, sind Latenzen. Und was diese Latenzen eventuell für bestimmte Spiele bedeuten, wenn es eben nicht so flüssig läuft, weil wir reden von Neuland Deutschland, dass die Internetverbindung doch mal gerne plötzlich absackt oder sogar 3 Sekunden aussetzt.
Und es ist ja nicht nur in Deutschland so, ne? Also wir haben ja auch in den USA beispielsweise Orte, die über Kabelnetze relativ wenig verbunden sind. Und man muss natürlich auch denken, dass, auch wenn es ein US-amerikanischer Konzern ist, die ja auch die Möglichkeit haben, in andere Teile der Welt zu gucken, außer auf ihren eigenen Bauchnabel, in Ländern wie, oder in vielen Entwicklungsländern, gibt es ja keine Bodenverbindungen mehr, wie wir, also terrestrische Linien, sondern da wird ganz viel über Mobilfunk abgeliefert, der eben auch seine Datenbeschränkungen hat.
Das ist tatsächlich ein ganz interessantes Thema, weil sich ja schon diverse, auch in Deutschland, es fängt schon wieder komisch an, ihr denkt, es geht um Videospiele, ne? Weil sich wirklich mehrere Telekommunikationsunternehmen hingestellt haben und gesagt haben, naja, im Grunde würden wir euch gerne auch gar nicht, also DSL soll sowieso sterben, Kabel ist in Ordnung, aber im Grunde das stabilste Internetnetz, das wir in Deutschland haben, ist das Mobilfunknetz. Wenn man LTE hat, oder dann in ein paar Jahren, wenn sich's endlich flächenweise durchgesetzt haben sollte, 5G. Und da ist dann natürlich die Frage, okay, wie sieht das in ein paar Jahren aus? Oder eben heutzutage, gerade auch bei LTE, wenn das stabil ist, wenn du eine Flatrate mit, jetzt denken wir an Videospiele, mehrere 100 GB im Monat hast, was das preislich bedeutet, ohne dass es gedrosselt wird. Und wir uns dann natürlich die Frage stellen, inwiefern ist es realistisch, gerade Spiele zu spielen, die davon, ich sag mal, etwas überspitzt abhängig sind, dass du keinen Lag und keine Abstürze hast, wie eben gerade kompetitives Spielen, seien das Shooter, seien das Sportspiele, alles, was man eben gegeneinander spielen kann und was wirklich und in Echtzeit stattfindet. Weil ein Beispiel für gegeneinander spielen, was ja gut funktioniert, ist rundenbasiertes, wie zum Beispiel Hearthstone. Das ist ein Spiel, das sogar darauf ausgelegt ist, dass manchmal deine Verbindung abbricht und das Spiel dich dann wieder reinbringt, falls mal für 10 Sekunden oder so dein Netz weg war.
Ja, nicht nur das, also die Google hat ja auch versucht eben zu demonstrieren, wie gering dieser Lag bei ihnen ja ausläuft, was immer das größere Problem war bei allen Streaming-Plattformen, die wir vorher gesehen haben, dass man also ohne große Verzögerung quasi auch Rennspiele spielen kann, bei denen sowas ja auch sehr wichtig ist, weil sie allermeistens in großer Geschwindigkeit stattfinden, überraschenderweise. Also alles, was irgendwie so ein bisschen mit Skill zu tun hat. Wir denken an super populäre Shooter wie Overwatch, Fortnite, die auch sehr viel mit Skill zu tun haben, wo es auch sehr wichtig ist, dass das Spiel eben flüssig läuft, schnell läuft, dass die Eingaben eben auch schnell verarbeitet werden.
Ich möchte hier ganz kurz mit diesem Skill-Begriff, also Skill im Sinne von Koordination und Reaktionsschnelligkeit. Auch jemand, der ein rundenbasiertes Spiel spielt, hat einen Skill. Aber das interessiert hier nicht so viele. Wir wollten es nur klarstellen und wir sagen jetzt nicht nur Spiele, die Echtzeit sind und Spiele, die Reaktionsgeschwindigkeit und auswendig lernen und schnelle Koordinationsfähigkeiten beanspruchen, dass die Skill brauchen.
Das ist ein wichtiger Zusatz, Max, vielen Dank. Was mich halt wundert, man muss dazu sagen, keiner von uns beiden hat Google Stadia ausprobiert, tatsächlich. Wir wissen es auch nur aus zweiter oder dritter Hand, ist, dass das ja relativ eben verzögerungsfrei laufen soll. Und ich stelle mir da halt die Frage, wenn es denn jetzt an den Start geht im November, ob das dann auch immer noch gewährleistet sein kann, weil dann die Auslastung natürlich auch viel, viel höher ist.
Nicht nur die Auslastung ist dann viel, viel höher und ja klar, wir sind jetzt die, die ein bisschen schwarz malen, aber wir stellen ja auch erstmal aktiv die Frage und keine Sorge, wir wollen damit wie fast immer in unserem Podcast auch noch womit hin, aber gerade auf sowas wie der E3 oder der Gamescom oder der anstehenden Tokyo Game Show, einer Spielemesse in Japan, da kannst du dann natürlich auch dafür sorgen, beziehungsweise da hast du eine Top-Verbindung vor Ort. Wir haben ja gerade, ich habe ja gerade schon gesagt, wie ist es dann bei euch zu Hause, wie ist es bei uns hier zu Hause, wie ist es in Ländern und Regionen mit nicht so guter Anbindung? Klar, da können wir jetzt auch sagen, ja, ist doch deren Schuld. Ich meine, Johannes und ich wohnen in Berlin, unsere Chancen sind relativ gut, eine gute Verbindung zu bekommen.
Wenn aber auch nicht die besten hier in Berlin.
Und ja, das ist für uns dann die zweite Frage. Die Vorführung ist immer schön, aber um nochmals den Teufel zumindest so schemenhaft an die Wand zu zaubern, wir erinnern uns, Gameshows waren immer gut, eine Zeit lang in, ja, klar läuft dieses PlayStation 4 oder Xbox-Spiel gerade auf der Konsole und nicht auf einem PC. Watch Dogs. Also, das wäre nicht das erste Mal, dass die Ergebnisse natürlich geschönt sind, wie in fast jedem Trailer und jeder Präsentation und jeder Marketing-Vorführung.
Und es wäre auch nicht das erste Mal, und deswegen würde ich sagen, wir malen hier keinen Teufel an die Wand, es wäre auch nicht das erste Mal, dass ein Service, der always on sein muss, an den Tagen, an denen er startet, nicht always on ist. Und man denke halt nur zurück, beispielsweise an SimCity 5, an Diablo 3, an die ganzen anderen Beispiele, die es gibt. Also insofern würde ich sagen, sind wir da berechtigterweise skeptisch, vor allen Dingen, weil Google nicht genau erklärt hat, wie, müssen sie auch nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, durch welche Tricks sie diese Lizenz halt verkürzen wollen. Das weiß ich nicht. Es gibt ein Szenario und zwar das, aber okay, also das Szenario ist folgendes. Google nimmt die möglichen Eingabemöglichkeiten, die Eingabechancen und berechnet quasi das Spiel so weit voraus, dass dann nur noch die Eingabe dann quasi fortgeführt wird. Das heißt, das Spiel läuft eigentlich schneller als man selbst. Verstehst du, wie ich das meine? Aber das würde Unmengen an Rechenkraft verbrauchen. Deswegen halte ich das für kein sinnvolles Szenario. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Sie haben es bisher auch nicht erklärt und deswegen bin ich da sehr, sehr skeptisch.
Es wird auf jeden Fall interessant. Es wird gerade auch interessant, wo ja viele Spiele, die neu aufgelegt wurden, dann nochmal in 60 Frame, teilweise wahrscheinlich in Zukunft noch höher aufgelegt werden, eben damit sie so butterweich laufen. Und gerade da wird sich's zeigen. Also es wird sehr interessant zu sehen, wie Leute sagen, dass ein Devil May Cry 5 sich spielt, wie sich eben Online-Shooter gerade auch gegen andere Spieler, dass man auch von beiden hört, wie war die Partie für dich, wie war die Partie für dich und da eben auch in der Breite guckt oder für sich guckt und rausfinden kann, funktioniert das für mich überhaupt in einem Maß, dass es mir Spaß macht, weil, und wir wissen, das ist natürlich Gemecker, die Möglichkeit ist erstmal cool. Die Möglichkeit rein technisch, wir reden jetzt noch nicht über Preissysteme, ist natürlich cool, dass du sagen kannst, ey, ich brauche die Spiele nicht mehr unbedingt zu Hause, sondern ich kann jederzeit drauf zugreifen. Da ist eine riesige Spielebibliothek, also keinen teuren PC mehr kaufen, kein dauerndes Aufrüsten, keine neue Konsole, alle inzwischen 2,5 bis 3 Jahre, weil man ja jetzt Pro-Editionen rausbringt. Das alles wäre gegessen und stattdessen holt dann jemand wie Google sein Geld mit den Lizenzen und dem Vertrieb, also den Vertriebslizenzen raus. Das ist erstmal auf dem Papier eine schöne Sache. Aber eben die Frage, wie ist es überhaupt machbar? Du sagst eventuell mit hoher Rechenkraft. Ich kann es mir tatsächlich eigentlich nur mit einem gewissen leichten Lag von einer halben Sekunde oder so vorstellen.
Den gibt es auch.
Oh, und das wäre dann halt gut.
Also, aber halt nur leicht. Also es gibt wirklich nur einen leichten Lag, der wahrnehmbar ist nach dem, was ich gelesen habe. Aber er scheint halt nicht so wirklich ausschlaggebend zu sein.
Zumindest eben bei solchen Spielen. Wenn man sich schon mal ein, wer auch immer das tut, so ein Turnier von etwas wie von jeglichem Echtzeitspiel, wie die Profis da Micro- und Makro-Management in einigen Spielen machen und es wirklich auf hundertstel Sekunden ankommt für sie. Klar, die können sich dann wieder an Lag anpassen, aber der Lag kann ja immer variieren. Das heißt, es macht es schwerer, als genau zu wissen, wie es jetzt ist, wenn man das Ding einfach offline spielt und es nicht davon abhängig ist, dass irgendeine Verbindung mal eben einen Tick schneller oder einen Tick langsamer ist. Das ist jetzt natürlich für die ganz hohe Gamer-Kunst, dass sowas Ausschlag hat, aber auch beim normalen Spielen kann sowas frustrierend sein. Wenn man ein Sportspiel spielt und dann denkt man sich, ich hab's eigentlich perfekt gemacht, aber sieht der Charakter, macht's halt erst eine halbe Sekunde oder Sekunde später und damit ist die Chance vorbei. Passiert das einmal, kein Problem. Passiert das in jedem Spiel, in jedem Durchgang, ist das frustrierend. Bevor wir darauf zu lang rumreiten, hier jetzt aber die Kehrseite, dass wir hier nicht nur meckern sind, was das bedeuten könnte, ist, dass Solospiele, dass Einzelspiele, Spiele mit Story, Spiele, die nicht davon abhängig sind, dass alles ganz schnell und butterweich gehen muss, sondern wo Pausieren oder Verlangsamen und dergleichen kein Problem ist und den Spieler nicht zu sehr aus der Erfahrung reißt. Das sind Spiele, das und ältere Spiele, die nicht so anspruchsvoll sind, sind die Spiele, die gerade in der Anfangszeit jetzt von diesen Streaming-Angeboten profitieren könnten. Und das finden wir natürlich gar nicht so schlecht. Wer uns kennt, wir sind große, große Fans von Spielen mit Stories, von Spielen mit Spielsystemen, die nicht immer nur auf Hektik oder Geschwindigkeit oder das, was wir als Hardcore-Skills, wie vorhin beschrieben, bezeichnen, sondern auch mal ein bisschen Rundenstrategie oder Point-and-Click-Adventures, Rätselspiele und. Und das finde ich wiederum ganz nett, dass sich dadurch nochmal ergeben könnte, oh, ich hätte jetzt mal Lust, dieses und jenes Spiel zu spielen, so ganz ruhig, entspannt und eventuell sogar aufmerksam.
Was ich interessant finde daran ist, dass es diese Plattformabhängigkeit nicht mehr gibt. Ich kann Red Dead Redemption 2 nicht spielen, weil ich keine PlayStation 4 habe. Ich kann Breath of the Wild nicht spielen, weil ich keine Switch habe. Und das tut mir sehr weh. Das ist natürlich die Frage, ob Nintendo da überhaupt mitmachen will, aber über Stadia wäre die Möglichkeit prinzipiell gegeben, wenn diese Spiele da angeboten werden. Das ist immer noch die Frage. Aber es würde mich auch als PC-Spieler quasi meine Möglichkeiten, große, bekannte oder einfach nur gute Spiele zu spielen. Ich könnte die God of War-Reihe oder zumindest die den letzten Teil spielen, ohne dass ich da eine PlayStation belagern müsste. Also das wäre für mich halt ein sehr reizvoller Aspekt, der dabei mitspielt. Aber wir müssen halt natürlich sehen. Ich meine, es gibt viele Sachen, die auch dagegen sprechen. Es gibt die Preise, die vielleicht nicht ganz nachvollziehbar sind. Das ist immer noch die große, große Frage, ob sich das A durchsetzt und B, wie weit Google das unterstützt.
Und natürlich, jetzt wo du es gerade ansprichst, die Frage auch, wie groß ist der Vorsprung von Google und hält er? Denn das Prinzip, das du gerade genannt hast, ist den anderen ja im Grunde möglich. Wir denken zurück an Episode 20, 40, ich habe keine Ahnung von mehr Spiele, als wir damals über den Kauf von Gaikai gesprochen haben, als PlayStation Gaikai gekauft hat, woraus dann lange nicht so wirklich wurde. Sie haben PlayStation Now in Verbindung damit angeboten, aber sie war noch nicht auf dem Level, dass sie vertreiben konnten, so weit, wie sie es wollten. Aber Gaikai, ein Cloud-Anbieter, oder nicht ein Cloud-Anbieter, sondern eine Cloud-Technologie, die eben mit deren Grundgerüst man das Gleiche machen könnte. Man könnte sagen, hier sind die PlayStation-Spiele, wir lassen sie bei uns berechnen und du kannst es auf deinem Rechner spielen, du kannst es auf deinem Handy spielen, völlig egal. Du brauchst vielleicht einen PlayStation-Account, aber der kostet nichts, musst du dir nur einrichten. Damit würde natürlich die Plattform-Unabhängigkeit nicht aufgelöst werden, wobei man auch gleichzeitig sagen muss, wäre sie ja auch nicht, wenn es nur Stadia gibt, denn dann gibt es die, in Anführungszeichen, Plattform, die digitale Plattform Stadia, und da würde sich Google natürlich drüber freuen, also nachvollziehbar, wenn Nintendo, PlayStation, Microsoft sagen, nee, wir machen das auf unserem Weg.
So wie es gerade im Fernsehstreaming läuft, dass jeder seinen eigenen Scheiß-Streaming-Kanal aufmacht.
Genau, und ich denke, dass es auch am wahrscheinlichsten ist, dass das dort passieren wird. Interessant wird, ob sich Stadia ohne jegliche Exklusivität derzeit tatsächlich durchsetzen kann. Ich bin noch nicht überzeugt, dass der technische Vorsprung hilft, weil ich glaube, dass er zwar groß genug zur Konkurrenz derzeit ist, aber wir Videospielerinnen, Nutzer und Nutzerinnen, nur für dich, Johannes, das gar nicht so ausnutzen können. Und ähnlich wie gerade, wie ihr das alle wahrscheinlich mitbekommt, mit 5G und hey, super schnell Handy, und alle, die LTE haben und einen guten Vertrag, denken sich, ja, dann lädt's jetzt innerhalb von 2 Sekunden statt in 10. Das ist mir ziemlich egal. Und dass da sozusagen der Mehrwert für das, was ich sowieso bekomme, eben noch nicht so groß ist. Und Stadia gibt mir erstmal nur die Spiele. Ähnlich wie, wir haben über Epic Games Store die letzten Wochen noch einmal gesprochen, im Epic Games Store, wo man jetzt auch darauf wartet, wo ist der nächste Schritt. Ich habe diese 100 Spiele oder so, aber für jeden, der sich auch nur einen Tick für eine Nische interessiert oder für ein älteres Spiel, der geht halt zu Steam, weil es noch angenehmer ist, die Preise besser sind, die Breite der Nutzer auch größer ist. Das heißt, man findet andere Leute, mit denen man spielen kann, mit denen man sich darüber verständigen kann und. Da ist für mich das Interessante, reicht die Technologie allein? Und ich würde sagen, derzeit noch nicht. Freue mich aber, dass Google, wenn auch vielleicht ungewollt, wahrscheinlich dazu beiträgt, dass die anderen großen Publisher sich da jetzt auch mal mehr Gedanken machen, wie und ob sie diese Technologie einsetzen können. Stichwort auch gerade VR-Technologie, dass man da die Spiele nicht mehr bei sich braucht, sondern nur noch die Brille und dann auf diese Bibliothek zugreifen kann. Das fände ich ist tatsächlich ein sehr cooler Gedanke, gerade wenn ich davon ausgehe, diese Brille überall mitnehmen zu können und da dann meine Spiele starten zu können.
Das wäre in der Tat ein Anwendungsbereich, wobei ich da sage, eine der Hürden bei VR ist immer noch, dass diese Sets einfach scheiße teuer sind. Wir werden sehen, wie das mit Stadia funktioniert dann im November, wenn das ganze Projekt startet. Ich glaube, es soll im November auch weltweit dann ausgerollt werden. Da wird dann die Feuertaufe sein, wie man so schön sagt, von Googles neuem Flagship-Dingsbums, Zerstörer, Dreadnought, keine Ahnung. Vielleicht wird es auch einfach nur ein Minensucher und dann kläglich untergehen, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, werden wir das weiter verfolgen. Wie gesagt, ich bin da auch aufgrund der Erfahrung mit Sony's Gaikai und dem, was man bisher über Streaming gehört hat, bin ich da immer noch sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, es wird vielleicht neue Impulse geben, eventuell so sogar unsere geliebten Einzelspielerspiele ein bisschen pushen. Ich erwarte aber tatsächlich nicht die große Revolution.
Nee, die erwarte ich auch nicht, aber dafür hört ihr ja auch nicht mehr Spieler. Sick Self-Burn. Wir hoffen, ihr habt noch eine ganz schöne Woche. Nächste Woche suchen wir uns auch nochmal ein schönes Thema raus, bevor, das kann ich schon ankündigen, in 2 Wochen aller Voraussicht nach unsere Rückschau auf die wichtigste Videospielmesse auf der ganzen weiten, schönen Welt ist. Nicht live, aber von 2 Menschen, die schon mal in Tokio waren, für euch mehr Spieler in 2 Wochen. Tokyo Game Show 2019. Eine Spielemesse. Und wo ist die, Johannes?
In Tokio.
Fuck yeah. Macht's gut. Und damit ist die Folge jetzt nicht mehr für Kinder geeignet. Die Musik war von Glory of Joanne. Ist von Glory of Joanne.
Immer noch. Auf Wiederhören.